Ja, ich habe schon lange nicht mehr hier gepredigt. Freut mich sehr, dass ich diese Woche dran bin. Und in 2 Wochen darf ich sogar schon wieder. Das freut mich noch mehr. Und ich habe aber keine Reihe, die ich anfange, sondern eine einzelne Predigt mitgebracht. Beim Predigerseminar, das der Storch mal gehalten hat, wo ich dabei war und was ich dann auch ein paar Mal gehalten habe bei anderen Leuten, da gibt es immer so ein paar Sachen, die man den Leuten mitnimmt, die man auf keinen Fall tun sollte. Also so No-Gos beim Predigen, zum Beispiel mit einem offenen Hosenstall auf der Bühne ist immer schlecht, deshalb gehe ich immer nicht hoch, genau, immer so fühlen. Oder was gibt's noch für Sachen? Zum Beispiel, dass man eine Predigt niemals doppelt halten soll. Also das kann unglaublich peinlich sein, wenn du in der gleichen Gemeinde zweimal eingeladen wirst und zweimal die gleiche Predigt hältst. Also mir ist das mal passiert, da war ich ganz am Anfang meiner Predigerkarriere, da war ich in Wetter in einer Gemeinde, habe da gepredigt und ein paar Wochen später war ich nur als Gast da und dann hieß es immer, Ferry, der Prediger ist nicht da, der ist nicht aufgetaucht. Kannst du spontan irgendwas machen? Ich so, oh. Und dann ist man ja eh schon so ein bisschen schwierig in der Vorbereitung und dann überlegt man sich, ja, was kann man denn, Herr, was hast du? Und so während der Anbetungszeit dann mal so in mich gegangen, ein bisschen gebetet und habe ich spontan eine Predigt gehalten. Und hinterher kam dann einer von den Ältesten auf mich zu und sagte, es ist jedes Mal wieder geil, wenn du über Obed-Edom predigst. Und ich so, wie, ja, die hast du vor ein paar Wochen schon gehalten, die Predigt. Nein, das ist peinlich. Deshalb schreibt euch als Prediger immer auf, wann ihr was wo gehalten habt, schon mal, nur sicherheitshalber. Also, das könnte sonst peinlich sein. Eine zweite Sache, die man auch lernt, ist, dass man Gott fragen sollte, weil es ist ja sein Leib, seine Gemeinde. Das heißt, Gott weiß eigentlich am ehesten, was die Gemeinde braucht und was er auch gepredigt haben will. Also, nutze ich die meiste Zeit in meiner Predigtvorbereitung wirklich dazu, Gott zu fragen, was ist heute hier dran, was soll gepredigt werden, welche Sätze vielleicht sollen in der Predigt auftauchen, welches Thema, welches Beispiel, welches Bild. Weil es gibt viele Weisheiten in der Bibel und man kann über alles Mögliche predigen, aber zur rechten Zeit das rechte Wort, das ist halt das, was Leben schenkt, weil wenn der Heilige Geist das inspiriert. Und deshalb nehme ich mir eigentlich in meiner Predigtvorbereitung fast dafür am meisten Zeit, also bestimmt 50% meiner Predigt Vorbereitung ist halt wirklich suchen nach dem, was Gott gesagt haben will. Also so ein Thema zu erbitten. Jetzt, was macht man denn jetzt aber als Prediger, wenn der Herr plötzlich sagt oder man das Gefühl hat, den Eindruck hat, man soll eine alte Predigt, die man schon mal irgendwo gehalten hat, nochmal halten? Das ist natürlich schwierig, ne? Also das könnte peinlich werden. Da kann man natürlich so tun, als wenn man das nicht gehört hätte, aber man weiß ja eigentlich, dass der Herr es besser weiß, ne? Man könnte anfangen, mit dem Herrn zu diskutieren, aber der hat die besseren Argumente, das klappt meist auch nicht. Schnick, schnack, schnuck weiß er auch immer, was man macht und hat dementsprechend, immer wenn ich Papier mache, hat er die Schere. Also keine Chance, Gott gewinnt immer. Und dementsprechend stehe ich jetzt hier, wie vor 9 Jahren schon mal, das ist zum Glück 9 Jahre her. Wer war vor 9 Jahren schon bei den Jesus Freaks hier in Remscheid? Okay, gut. Die anderen, ihr habt schon mal Glück gehabt, ne? Also ihr kennt dann die Predigt nicht. Ich habe vor 9 Jahren schon mal über diese Bibelstelle und über dieses Thema gepredigt. Ich habe die komplett neu ausgearbeitet. Dementsprechend kann es sein, dass einiges neu ist und anderes gleich. Wenn du dich damals, also wie gesagt, wenn du damals nicht dabei warst, ist es egal. Wenn du dich erinnerst, löblich erstmal, sehr gut, dass du dich nach 9 Jahren noch an eine Predigt von mir erinnerst, dann kannst du jetzt ja mal schauen, was hast du denn schon umgesetzt davon und wo müsstest du vielleicht nochmal nachhaken. Und wenn du dich nicht mehr dran erinnerst, aber dabei warst, dann böse, böse, dann passt du jetzt bitte etwas besser auf, okay? Aber du hast zumindest den Vorteil, dass es auch nicht langweilig wird für dich. Okay. Es geht um eine Stelle im Alten Testament und um eine Wahrheit, die man da so zwischen den Zeilen rauslesen kann, die mir selbst vor zig Jahren mal die Augen geöffnet hat und die mir sehr geholfen hat in meinem Glaubensleben. Und die möchte ich euch weitergeben. Es geht um David. Und zu der damaligen Zeit, das Volk Israel war ja eigentlich ständig im Krieg. Also die hatten eigentlich irgendwie ständig irgendwelche Überfälle oder wenn sie gerade nicht überfallen wurden, dann haben sie wieder irgendwo Krieg geführt. Und ihre Lieblingsgegner waren meistens so die Philister. Und es gab jetzt auch in dieser Zeit wieder Krieg gegen die Philister. Und Krieg sah damals etwas anders aus als heute, weil es halt noch keine Luftwaffe gab und Interkontinentalraketen oder so. Deshalb war das früh, wie wir das vielleicht so von Ritterfilmen auch kennt, Es bildet sich das Heer auf der einen Seite, das andere Heer auf der anderen Seite, so zwei Schlachtreihen. Meistens in der Mitte eine große Senke, eine freie Plane, ein Tal und auf den Hängen etwas erhöht, es ist sehr gut für Bogenschützen, stehen dann sich gegenüber sozusagen die beiden Armeen. Und so war es jetzt auch. Israel rückt an auf der einen Seite, die Philister rücken an auf der anderen Seite, zwischen ihnen halt das Schlachtfeld, was jetzt noch keins ist, eine freie Fläche. Und man wartet darauf, wer jetzt so den ersten Zug macht, wer angreift. Irgendwann tritt ein riesiger Krieger von den Philistern aus der Reihe raus, tapert so in die Mitte von der freien Fläche. Und das muss ein ganz beeindruckender Typ gewesen sein. Also die Bibel sagt, es muss ein Riese gewesen sein, vielleicht 3 Meter groß. Ein riesig breites Kreuz, wie der Hulk, nur nicht in grün, mit Rüstung an, riesigem Helm, einem mega langen, schweren Speer, also da werden so Zahlen genannt, wenn man das umrechnet, das ist der Wahnsinn, sowas könnte ich noch nicht mal tragen, dann bräuchte ich eine Schubkarre für, um das, aber der hat muss ein Monster von einem Typen gewesen sein, und der kommt jetzt nach vorne getreten und schlägt Folgendes vor, und das war damals nicht unüblich. Er schlägt vor, dass das Volk Israel seinen stärksten, besten und tollsten Krieger schicken soll, und die beiden kämpfen jetzt miteinander. Und wenn er, Goliath, so heißt der Typ, verliert, dann geben sich die Philister geschlagen und das Volk Israel hat gewonnen. Wenn er aber gewinnt und der Israelit verliert, dann hat das Volk Israel verloren. Also eigentlich eine ziemlich humane Form von Kriegsführung, weil maximal einer, oder vielleicht hinterher noch an den Folgen der zweite, aber maximal nur 2 Leute sterben. Das ist für einen Krieg schon besser als ein Riesenschlachtfeld halt. Aber eigentlich auch nur gut, wenn man halt den Stärksten hat. Ne? Sonst hängt das Schicksal eines Volkes an einem einzelnen Mann und das kann dann echt fies sein. Und da dieser Goliath jetzt echt riesengroß war und riesig wuchtig aussah und auch scheinbar Kampferfahrung hatte, hat sich keiner getraut. Also keiner antwortet, er verhöhnt das Volk und er spottet über das Volk Gottes und er lästert über die ab und dass die doch alles gar nichts können, dass keiner irgendwie die Eier in der Hose hat, gegen ihn anzutreten. Und also es muss ziemlich erniedrigend gewesen sein. Israel mucksmäuschenstill und er geht wieder nach einer Stunde. Das passiert 3-mal pro Tag, 40 Tage lang. Jedes Mal wieder, morgens, mittags, abends, kommt der Typ und lästert über Gott, lästert über das Volk Israel und lästert über diese Kriegsweicheier sozusagen und verhöhnt die und sagt, hat denn keiner irgendwie den Schneid, gegen mich anzutreten? Aber es traut sich absolut keiner. Alle haben vor diesem Typen unglaublich Angst. Und natürlich, wenn du weißt, dass das Schicksal eines Volkes dann auf deinen Schultern lastet, das versetzt einen doch schon gewissermaßen so auch unter Leistungsdruck. Ne? Also wer Probleme mit Prüfungsangst hat, der kann sich da vielleicht reinversetzen. Das fühlt sich dann nicht ganz so toll an. Und deshalb traut sich auch keiner. Jetzt ist in dieser Streitmacht, eigentlich war es dann mal so, wenn dann so ein Krieg war, dann wurde irgendwie aus jeder wehrfähige Mann wurde gerufen. Also immer der Vater des Hauses sozusagen. Wenn der zu alt war, dann wurde geguckt, wer sind die ältesten Kinder? Wer ist im wehrfähigen Alter? Das war dann so ab 15, 14 vielleicht. Bis man ein Schwert nicht mehr heben kann. Ne? Und in dem Fall war der Isai ein alter Mann, der viele Söhne hatte. 7 oder 8. Acht müsste er haben, genau, mit David 8. Und er hat 3 Söhne im wehrfähigen Alter, die also jetzt in dieser Armee warten, da auf dem Hang, was da passiert, 40 Tage lang. Der Vater weiß jetzt auch nicht, was los ist, man hat ja irgendwie keine Feldpost oder ein Telefon. Dementsprechend schickt er seinen jüngsten Sohn David los, der eigentlich zu Hause auf die Ziegen und auf die Schafe aufpasst. Er ist halt noch zu jung zum Kämpfen, also ich schätze in einem Alter vielleicht 12. Und er schickt ihm ein bisschen was zu essen los. Er soll den Brüdern was zu essen bringen und gleichzeitig halt auch gucken, wie geht's denen jetzt? So, weil in der Kriegssituation. David geht los, bringt das Essen, fragt sich durch, wo denn dann seine Brüder sind. Und während er jetzt in dieser Schlachtreihe steht, kommt wieder der Philister um die Ecke und hält seinen Spottrede. Und David kriegt das mit und er kriegt sofort einen Hals. Der wird sofort wütend, dass er sagt zu einer anderen Stelle, dieser unbeschnittene Philister, Gott lästert und das kann doch wohl gar nicht sein. Und er wird total wütend und wird vielleicht auch von so einer heiligen Wut erfasst und sagt ganz klar, ich bring den um. Und die Brüder sofort: Alter, du spinnst, du bist viel zu jung, du kannst nicht kämpfen, guck dir den Typen an, wir trauen uns da schon nicht und du bist der Jüngste von uns, keine Chance, lass das. Und alle haben große Angst und lachen ihn aus. Aber er ist, bleibt da fest und erzählt das rum und sagt: Boah, könnt ihr das nicht? Also, wenn ihr nicht, dann bringe ich den um. Und das kommt so an das Ohr des Königs und er wird zu Saul, dem König, gerufen. Und da passiert Folgendes. Nachzulesen, 1. Samuel 17, ab Vers 32. David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht, also David, wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit dem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Krieger von Jugend an. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär vorbei und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein, und er rettete das Schaf aus seinem Maul. Wenn er dann aber auf mich losging, dann ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht David den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister, dem soll's genauso ergehen wie einen von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich vor dem Löwen bewahrt hat und der mich vor dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Okay, geh hin, der Herr sei mit dir. Jetzt sagt Saul: Okay, Krieger und so, versuch mal meinen Helm. Hier hast du eine Rüstung, Kettenhemd an, Schwert um. Das passt vorne und hinten nicht. Also David kann mit dem Schwert noch nicht mal gehen. Das schleift so hinterher, kann das nicht bewegen. Ein Kettenhemd, das wiegt. Und eine königliche Rüstung ist jetzt ja nun mal auch was Besonderes. Also vielleicht 50, 60, 70 Kilo war für so eine typische wehrhafte Rüstung mit einem Schwert normal. Da konnte er nicht mit umgehen. Er kann damit nicht gehen und sagt: Nee, das bringt alles nichts, lass mal. Und er nimmt Folgendes mit. Er nimmt seine Hirtentasche mit, so eine Umhängetasche, vielleicht wie sowas hier. So, er nimmt seinen Hirtenstab mit, den hat er eh immer dabei, so was hier. Und er nimmt 5 flache Steine mit, die er sich irgendwo aus dem Kies holt, aus dem Bachbett. Und eine Schleuder. Eine Schleuder hatte ich jetzt gerade keine da. Das ist nicht wie so eine Fletsche, sondern das ist so ein langer Lederriemen, wo in der Mitte so eine kleine Tasche ist, wo man einen Stein reinlegt. Dann hält man die beiden Schleifen so fest, dass der Stein runterhängt. Holt Schwung, schleudert das und lässt dann ein Ende los, und dann fliegt der Stein mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass es wirklich eine effektive Kriegswaffe ist. Also selbst bei Ausschreitungen in Palästina, Israel und so in den letzten Jahrzehnten hat man das immer mal wieder bei Straßenkämpfen auch gesehen, dass dann Leute solche Schleudern benutzt haben. Die sind sehr, sehr, sehr effektiv. Also da kann man einen Stein auf eine Geschwindigkeit beschleunigen, dass man auch wirklich jemanden mit töten kann. Also, er nimmt sich so eine kleine Schleuder mit, ein paar Steine und seinen Stab. Mehr nicht. Und er geht jetzt so aus den Schlachtreihen raus, als Goliath wieder da steht. Wer seid ihr denn? Kommt jetzt der kleine David da, wie so ein Hirtenjunge halt, ne? Nicht wie ein Krieger. Und Goliath fängt auch sofort an zu spotten und sagt: Ihr schickt mir den? Dann kommt er mit so einem Knüppel, als wenn ich ein Hund wäre, um mich wegzujagen. Was wollt ihr denn mit dem ankommen? Und lacht sich schon tot und zieht schon sein Schwert raus und denkt: Das ist jetzt eine einfache Sache. Und David nimmt den Stein, schleudert, trifft Goliath direkt am Kopf. Der fällt um, er springt hin, nimmt das Schwert von Goliath und haut ihm den Kopf ab. Super schnell, 2 Minuten Aktion. Zack, tschüss. Wahrscheinlich hat er noch nicht aufgehört zu lächeln, als er umfiel. So schnell ging das. Und David tötet ihn. Finde ich eine richtig mutige Sache. Finde ich straight durchgezogen, hochprofessionell. Hätte man nicht erwartet. Seine Brüder haben wahrscheinlich da gestanden mit so einem Mund. Und jetzt frage ich mich, warum nimmt er eigentlich diese Sachen mit? Also die Schleuder und die Steine kann ich nachvollziehen. Die Tasche, um die Steine zu transportieren, auch. Aber warum nimmt er eigentlich diesen Stab mit? Also, wenn du wirklich gut kämpfen kannst, dann kann so ein Stab, das sieht man in so Shaolin-Filmen, vielleicht mal gut sein gegen einen ebenbürtigen Gegner. Aber gegen einen Typen, der doppelt so groß ist wie du, vielleicht 50 oder 60 Kilo mehr wiegt, eine Rüstung trägt und ein scharfes Schwert oder ein Speer hat, hast du mit einem Knüppel keine Chance. Null. Gar nichts. Also warum nimmt er diesen Knüppel mit? Genau genommen, wenn du jetzt eine Schleuder benutzt, dann stört er sogar nur, weil du brauchst nicht beide Hände dafür. Du musst ja den Stein in die Schleuder rein, das Ganze zusammen, dann musst du Schwung holen. Das Ding stört nur. Also wenn das nicht als Gehhilfe gebraucht hat, und das glaube ich nicht bei einem 12-Jährigen, und er jetzt nicht so der Nordic Walking Typ ist, was also der B-Plan, um dann schnell zu abzuhauen, dann irgendwie mit dem Stock oder so, dann kann er den höchstens den Goliath als Zahnstocher mitgebracht haben oder so, weil sonst bringt das Ding nichts. Warum hat David seinen Hirtenstab mitgenommen? Ich werde es dir jetzt gleich erklären. Ich glaube, es ist noch ein bisschen anders. Oder ich weiß sogar ziemlich sicher, dass es noch was anderes ist. Das war eine rhetorische Frage. Ich werde jetzt darauf richtig rumreiten, okay? Früher war das so, dass ein Stab, die meisten Leute hatten sowas, ein Stab war nicht nur ein Stab, sondern früher hatte man kein Papier und wenn, dann war es extrem kostbar und wurde aufgerollt, so Papyrus und so Rollen. Das heißt, ein Tagebuch gab es nicht. Früher hat man Folgendes gemacht. Man hat einen Stab genommen, den man dann immer mit sich rumtrug und hat an der Spitze angefangen, Symbole mit einem Messer reinzuschnitzen, für alle Dinge, die im Leben passieren, wie ein Tagebuch. Das heißt, bei David beispielsweise war relativ weit unten vielleicht irgendwie ein Bärenkopf reingeschnitzt. So. Und ein Löwenkopf, ein Stückchen weiter da drüber, war vielleicht ein Löwenkopf reingeschnitzt. Ich kann nicht so gut schnitzen, vor allem nicht so schnell. Er hat ja auch nachts Zeit gehabt, so am Lagerfeuer. Dann war ein Stück weiter vielleicht ein Bild vom Propheten Samuel, der irgendwann ankam und ihn zum König gesalbt hat, obwohl es da den anderen König noch gab. Also eine ganz schräge Nummer. Da kommt ein Prophet des Herrn an und salbt dich zu einem Dienst, der noch gar nicht vakant ist. Aber wahrscheinlich war das ein besonderes Erlebnis, weil da steht auch, der Geist Gottes kam auf ihn. Und das hat er sich dann an seinem Stab ein Stückchen weiter oben markiert. Wahrscheinlich ist er noch nicht sehr weit gekommen, weil er war ja auch noch recht jung. Aber er hat sozusagen nicht nur einen Stab dabei, sondern ein Tagebuch. Dieser Stab steht für sein Leben. Das ist sein Leben, seine Geschichte mit Gott. Und als er vor Saul tritt und sagt, der Herr hat mich bewahrt von einem Löwen und der Herr hat mich bewahrt von einem Bären. Das mit der König, mit der Salbung hat er vielleicht nicht erzählt, vor dem König, sonst könnte das doof sein für die Zukunftsgeschichte. Aber er erinnert sich mithilfe dieses Stabs, mithilfe seines Tagesbuchs daran, wo Gott ihn durchgetragen hat. Seine Geschichte mit Gott. Hier hat er mich bewahrt, da hat er mich bewahrt und dann wird er mich auch jetzt bei Goliath bewahren. Seine Geschichte mit Gott macht ihn sicher. Er erinnert sich daran, wo Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn auf diesen Kampf jetzt vorbereitet hat, weil gegen den Bären und gegen den Löwen kämpfen ist eine gute Vorbereitung gegen einen Bär von einem Mann wie den Goliath. Ne? Und er hat nicht nur seinen Stab dabei, sondern er hat sein Leben dabei. Und deshalb sagt er zu ihm, der Herr hat mich vor dem Löwen und vor dem Bären errettet und er wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und interessanterweise, weil das finde ich nämlich auch so eine spannende Geschichte, nach dieser Ansprache sagt Saul, okay, der Herr ist mit dir, kannst gehen. Ich traue dir und dem, was du erlebt hast, so sehrmaßen, dass ich das ganze Schicksal des Volks Israel auf diesen Kampf setze. Du darfst das repräsentieren. Das bedeutet, für Saul war diese Geschichte mit dem Stab keine unbekannte Geschichte. Das war in Israel wirklich üblich. Für ihn zählte das als Argument. Und man muss wissen, dass das Volk Israel immer ein Volk ist und war, was sich an die Momente bewusst erinnert hat, mit Feiertagen, mit Gedenkmomenten, mit Ritualen, wo Gott ihnen begegnet ist. Also wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat, wie Gott sie durch die Wüste geführt hat, wie er ihnen in das gelobte Land gebracht hat. Das ist immer wieder, sollen sie sich daran erinnern. Sie sollen sich erinnern, erinnern, erinnern. Das ist halt in sie so rein gesetzt. Kein Volk soll in seiner Vergangenheit leben, aber es soll sich an seine Historie mit Gott erinnern. Und unter dem Gesichtspunkt ist das für Saul vollkommen normal, auf die Geschichte eines Menschen zu gucken und zu sagen, das ist der Weg, wie Gott mit ihm gegangen ist. Okay, da vertraue ich drauf. Und deshalb sagt er, okay, Du bist, Gott ist bei dir, geh und mach das. Das Schicksal Israels ist in deiner Hand. Jeder von uns hat eine Geschichte. Die eine kürzer, die andere länger, je nachdem wie alt wir sind, aber jeder von uns hat eine Geschichte. Vielleicht hat nicht jeder von uns so einen Stab, wo er das reinschnitzt. Das ist jetzt ja nicht mehr so modern. Manche Leute schreiben das in elektronische Geräte, wie ich in mein iPad. Manche Leute benutzen wirklich Tagebücher und schreiben das in Papier auf. Manche Leute, vielleicht Jesus Freaks, tätowieren sich. Das ist übrigens eine interessante Methode. Du tätowierst dir dein Leben so vom Bein angefangen, bis dir dein Leben irgendwann zum Hals steht und dann kannst du zum Herrn gehen. Also, Roland, du bist auch schon ziemlich tätowiert, oder? Genau. Du hast aber oben angefangen, oder? Nein, aber so ein Tagebuch ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ein Gebetstagebuch auf jeden Fall. Wofür habe ich gebeten und was? Wofür kann ich jetzt danken? Was ist passiert in meinem Leben? Allgemein Tagebuch, um sich zu erinnern, wo Gott mit mir schon durchgegangen ist, wo er mich getragen hat, wo er mich geführt hat. Das ist was wirklich Gutes. Schau auf dein Leben. Schau auf deinen persönlichen Weg mit Gott. Und das Resultat ist, du wirst erkennen können, dass Gott aus Scheiße Gold macht und dass er dich bis jetzt durchgetragen hat und das macht dich sicher. Deine Vergangenheit kann dich sicher machen für die Zukunft, für das, was sie bringt. Und natürlich wird David auch Angst gehabt haben, wenn er sich über diese Situation wenn er da drin steht, aber er war sich total sicher, weil er weiß, was Gott mit ihm gemacht hat. Also mache ich dir echt mal Mut. Schau mal in dein Leben und mit einem dankbaren, offenen Blick und dem Heiligen Geist, blick mal drauf, wo Gott dich geführt hat. Vielleicht sogar schon, als du noch gar nicht mit ihm gegangen bist. Also ich weiß, bevor meine Bekehrungszeit war, im Nachhinein hat Gott mich in vielen Dingen getragen, wo mein Leben böse in die Hose hätte gehen müssen. Nicht nur irgendwie Bewahrung vor Unfällen oder so, sondern wo einfach der Weg, da wo ich jetzt stehe, eigentlich schon unglaublich viel dazwischen hatte und wo Gott mich durchgetragen hat und wo ich wirklich auf übernatürliche Weise seine Bewahrung erlebt habe, damit ich heute hier stehen kann. Auch als ich noch nicht mit ihm gegangen bin. Gottes Hand kannst du in deinem Leben erkennen und du kannst erkennen, dass er dich trägt. Und das gibt dir Sicherheit, dieser Blick zurück. Und wenn man jetzt diesen Stab als sein Leben ansieht, dann kriegt eine andere Geschichte in der Bibel, auch im Alten Testament, einen ganz anderen Blick. Nämlich, ihr kennt doch bestimmt die Bekehrungsgeschichte von Mose. Gibt es hier irgendjemand, der die Bekehrungsgeschichte von Mose jetzt nicht parat hat? Die Berufungsgeschichte, brennender Dornbusch. Ihr wisst, brennender Dornbusch, Mose an der Wüste und Gott erscheint in einem brennenden Dornbusch. Ich mache es jetzt ganz knapp nur für den Kontext und sagt, Mose, du bist berufen, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und Mose, das wird man mir nicht glauben, dass du mich jetzt gesandt hast und ich bin auch nicht der Richtige und so und will ein Zeichen. Und Gott macht Folgendes. Er sagt, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, ich habe meinen Stock dabei, ich habe mein Leben, ich habe mein Tagebuch in der Hand. Und Gott sagt, wirf es weg, wirf es von dir weg. Und er wirft den Stock weg und als er den Boden berührt, wird der Stock zu einer giftigen Schlange. Und Mose erschrickt und weicht zurück vor dieser Schlange, vor seinem Leben. Das Leben vor diesem Moment wird giftig. Und interessanterweise sagt Gott, und jetzt packt die Schlange an den Schwanz und hebt sie auf. Und ich bin jetzt nicht so der Survival-Typ, aber mehr hat man mal gesagt, so hinterm Kopf ist gut Schlange anpacken, Schwanz schlecht, weil die dreht sich und beißt sofort zu. Ne? Es gibt so Bekloppte im Fernsehen, die machen das, aber da würde ich von abraten. Gott sagt jetzt eigentlich symbolisch, pack dein Leben falsch herum an. Ich gebe dir das Leben zurück, aber andersrum und erhebe das Leben am Schwanz falsch rum, andersrum auf, umgedreht, geändert durch Gott und es wird wieder zum Stab. Die Schlange verwandelt sich zurück in einen Stab. Und Mose benutzt diesen Stab falsch herum. Sein Leben, was giftig wird. Ich meine, er war auf der Flucht, 40 Jahre lang Wüste, er ist zum Mörder gekommen, er war auf der Flucht vor einem ganzen Volk, das ägyptische Volk hat ihn gejagt und sein Leben war aussichtslos. Und jetzt kommt er zu Gott und Gott sagt, geh wieder dahin zurück und das, was du in deinem alten Leben erlebt hast, das nehme ich und dreh das um und du wirst zum Befreier eines Volkes.
Es ist kein Zufall gewesen, dass Mose nicht getötet wurde, als es hieß, alle Erstgeborenen sollen umgebracht werden, sondern dass er ausgesetzt auf einem Fluss dahertreibt und als Baby gefunden wird von der Pharaostochter und aufgezogen wird. Es ist kein Zufall, dass er das überlebt hat. Es ist kein Zufall, dass er in einem Königshaus aufwächst und lernen kann, wie man ein Volk regiert, wie man führt. Er war ja nicht irgendwer, sondern er hat da eine Schule durchlebt. Er hat auch Kontakt zu dem Menschen, zu dem Pharao bekommen, zu dem er hinterher zurückgehen sollte, um zu sagen, lass mein Volk ziehen. Also das war alles kein Zufall, aber es war vorher Gift. Und als er das Leben von Gott zurückbekommt, da wird aus Scheiße Gold gemacht. Und ich glaube, das hat Mose verstanden, dieses Symbol. Das ist eine Voraussetzung. Wirf dein Leben, wirf dein Stock Gott hin. Das ist giftig ohne Gott, aber wenn du es von Gott geläutert, umgedreht, gereinigt, wieder zurückbekommst, dann hat das etwas ganz Besonderes. Und dann ist deine Geschichte mit Gott, die vielleicht auch aus fiesen und bösen und kranken Sachen bestanden hat, kann zu etwas Gutem werden. Auch der Mist kann wirklich gut werden. Und wenn du dein Leben Gott hinlegst, dann kannst du aus deiner Geschichte wirklich Mut ziehen und dann kann Gott aus deiner Geschichte, egal wie die gelaufen ist, auch was Gutes machen. Jetzt einen zweiten Punkt. Leben bedeutet auch Kampf oder Prozesse. Die Seelsorger sagen immer Prozesse. Ich persönlich mag Kämpfe. Ja, ich bin Mann, ne? Worauf, welches Wort einigen wir uns? Wer ist für Prozesse? Wer ist für Kämpfe? Das ist ungefähr gleich. Also ich benutze einfach mal abwechselnd beide, okay? Ja, Leben mit Jesus bedeutet Veränderung. Leben mit Jesus bedeutet einen Kampf. Und es soll ja auch vorangehen. Also Jesus möchte ja nicht, dass wir so bleiben, sondern wir sollen ja hin verwandelt werden, hin in sein Ebenbild. Wir sollen ja erneuert werden, wiederhergestellt werden. Und dafür braucht man Prozesse und dafür braucht man Kämpfe. Das ist normal, das gehört dazu. Wenn du jetzt aber vor so einem Prozess, vor so einem Kampf, vor so einem Wendepunkt stehst, das ist ja meistens auch unangenehm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du flüchtest oder du stellst dich dem Kampf. Wenn du flüchtest, dann hat das einen großen Nachteil. Du wirst immer wieder an die gleiche Stelle kommen. Weil Gott will dich da durchbringen, Gott will dich weiterbringen auf eine neue Stufe, auf eine neue Ebene. Wenn du dich aber immer wieder flüchtest, dann ist das deine Schwachstelle, so lange bis du die gewonnen hast, überwunden hast. Und deshalb wirst du wahrscheinlich da immer wieder stolpern. Wenn du irgendwelche Sünde in deinem Leben hast und du stellst dich der nicht, sondern lässt dich immer wieder drauf ein und drauf ein und drauf ein, dann wird die immer wieder kommen, bis du irgendwann sagst, nein, und ich krieg die jetzt unter die Füße. Und wenn du das dann, diesen Kampf gewonnen hast, dann wird's auch leichter. Und dann kommen andere Kämpfe. Dann wirst du von Stufe zu Stufe vorbereitet. Also die Möglichkeit eins, auf der Treppenstufe zwischen der einen Ebene und der anderen Ebene zu verweilen, Leben auf der Treppe macht keinen Sinn. Das bringt nichts. Da kommt man nicht weiter. Die zweite Möglichkeit, sich dem Kampf stellen, das finde ich manchmal so kurzfristig gesehen unangenehm, aber langfristig ist es echt besser. Denn der Kampf macht stark. Ein Kampf macht stark. Das ist so wie Muskelaufbau. Muskelaufbau, die Mediziner werden jetzt ein bisschen sagen, stimmt nicht ganz, aber im Endeffekt, wenn du eine Langhantel hast und du machst deine Muskelbewegung, du beanspruchst das, dann werden die Muskeln stark. Der Mediziner wird sagen, nein, danach baut dann der Muskel auf. Aber es ist doch schon ein Zusammenhang zu erkennen. Ich trainiere, ich kämpfe und der Muskel wird aufgebaut. Und genauso, wenn ich mich einem Prozess stelle, wenn ich irgendwo durchstehe, wenn ich einer Sünde zum Beispiel die Stirn biete, wenn ich dem Feind widerstehe, dann werde ich stark im Widerstehen gegen den Feind und er wird fliehen. Okay? Also es ist gut, sich den Kämpfen zu stellen. Wichtig ist dabei, prüft bitte vorher, ob der Kampf gewollt ist oder nicht. Manche Kämpfe, die könnte man sich sparen. Die passieren dann aus eigener Dummheit. Also manchmal stellen wir uns auf dem Weg mit dem Herrn auch recht blöd an und viele von den Kämpfen, die wir erleben, haben wir selbst verschuldet. Und vielleicht ist es klug, diese Kämpfe gar nicht erst, also diese Prozesse gar nicht erst nötig zu machen. Okay? Aber wenn du jetzt da drin stehst und weißt, das ist jetzt ein Weg, da will mich Gott durchziehen, dann weich nicht aus, sondern kämpf dadurch, wachs an deiner Aufgabe und komm so auf eine neue Stufe. Wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir Hilfe. Wenn du es nicht schaffst, alleine Sport zu treiben, so wie ich, dann geh halt in eine Muckibude. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Aber such dir jemanden, der dich schleift. Weißt du, such dir Hilfe. Wenn du seelische Probleme hast, dann such dir einen Therapeuten oder einen Seelsorger, wenn du es allein nicht hinkriegst. Wenn du einen Schnitt im Bein hast, dann gehst du auch zum Arzt und sagst, mach mal zu. Ne? Also such dir jemanden, such dir Hilfe, aber geh diesen Prozess durch. Und wenn du dann den einen Kampf gewonnen hast, dann wird ein neuer Kampf kommen oder Prozess und der wird vielleicht eine neue Stufe und noch eine neue Stufe und noch eine neue Stufe. Du steigert sich. Guckt euch David an. Erst ein Bär oder erst ein Löwe, dann ein Bär, schon nicht mehr ganz so gehen, dann Goliath. Aber Goliath war auch nur eine Vorbereitung darauf, dass David hinter König und Kriegsherr ist. Jemand, der groß im Kampf auch war. Der sogar geflohen ist von der ganzen Armee und sich verstecken musste und kämpfen musste. Also der Typ, das war eine Vorbereitung. Goliath war nur eine Vorbereitung auf einen nächstgrößeren Kampf. Bei Mose auch, den Weg, den er gegangen hat, das war nur eine Vorbereitung auf noch Größeres. Sogar bei Jesus gibt das da eine Steigerung. In der Bibel steht, als er klein war und aufwuchs, dann nahm er zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Lukas 2. Und bevor er dann in den Dienst reinkam, wurde er versucht. Er wurde in die Wüste geführt und wurde versucht und hat diese persönlichen Kämpfe bestanden. Und erst dann ist er in einen öffentlichen Dienst reingekommen und ist jahrelang dann noch in diesem Dienst gewachsen, auch in der Beziehung zu Gott gewachsen, in seinem Dienst gewachsen. Und erst dann ist er ans Kreuz gegangen. Hätte man einem 12-jährigen Jesus gesagt, du musst jetzt sterben für die Sünden der Welt, weiß nicht, ob er das überhaupt irgendwie... Wisst ihr, auch Jesus wurde Schritt für Schritt für Schritt vorbereitet auf immer einen größeren Dienst. Und so geht eigentlich auch unser Leben immer so Schritt für Schritt für Schritt hin immer mehr ins Jesusmäßige rein. Also stell dich im Kampf, der bereitet dich auf neue vor. Und die Bibel ist voll mit Versprechungen, dass er uns durchziehen wird, dass er uns durchtragen wird. Also Römer 8, Vers 28, eine meiner Lieblingsstellen, wenn es mir richtig fies geht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Nichts. Egal, was du für eine Scheiße in deinem Leben erlebt hast, wo du selbst auch Mist gemacht hast. Wenn du das Gott hingibst, dann wird alles zum Guten dienen. Dann dreht er das um und macht da was Gutes draus. Das ist dieses Bild vom Töpfer. Wir sind ein unförmiges Ding, was von Gott zu einem schönen Gefäß formt. Aber das ist ein Prozess. Der Ton wird irgendwann noch gebrannt. Ha, das ist vielleicht für Ton erstmal unangenehm, aber es wird ein Gefäß draus. Wir werden hin zu ihm verwandelt. Und 1. Korinther 10, Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Also egal, was auf dich zukommt, Gott achtet darauf, dass wir das überstehen können, dass kein Kampf zu groß für uns ist und er kann uns durchtragen. Er ist der Stärkste von allen. Wer soll uns aus seiner Hand nehmen? Also wenn du vor so einem Kampf stehst und der Berg ist riesengroß, dann schau auf dein Leben zurück, wo Gott dich durchgetragen hat und dann sag einfach, okay Gott, dieses Mal wirst du es auch wieder tun. Okay? Lass dich auf den Kampf mit Gott ein und gib dein Leben Gott hin. Das ist wichtig. Und jetzt noch einen dritten Gedanken und ich mache den recht kurz, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Einen dritten Gedanken. Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben jetzt über die Gegenwart gesprochen, die Kämpfe, in denen wir jetzt stehen. Und jetzt gucken wir auch nochmal in Richtung Zukunft. Gott geht mit jedem von uns einen Weg. Der ist nicht immer hundertprozentig geradlinig. Dieser Stock ist auch nicht sehr geradlinig. Der ist mal zick und mal zack. Aber es ist eine grobe Richtung in deinem Leben zu erkennen. Gott ist nicht schizophren, dass er dich 30 Jahre lang in die Richtung laufen lässt und dann sagt, und jetzt alles anders. Das ist nicht normal. Gott verfolgt einen Plan. Wenn er dich in eine Richtung schickt, dann wird das irgendwas bringen, was dich näher ran an das bringt, wo er dich hinhaben will, wofür er dich geschaffen hat. Es ist eine Linie, eine grobe Linie zu erkennen. Okay? Das ist, wie ich gerade gesagt habe, bei David. Erster Kampf, größerer Kampf, noch ein Kampf, noch ein größerer Kampf. Also ihr merkt, der Krieger steckt da schon so ein bisschen mit drin. Also es ist eine Linie zu erkennen, ganz deutlich, bei Mose auch. Es ist eine Linie erkennbar, eine grobe Linie. Und oftmals erlebt man das erst hinterher, wenn man an seinem Leben lang guckt, dass das eine Linie ergibt, grob. Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, das ist jetzt mein Leben, ich stehe hier und ich kann mir diese Vergangenheit angucken und das gibt eine Linie, dann kann ich doch theoretisch diese Linie mal Richtung Zukunft verlängern, und stelle fest, okay, das gibt eine Richtung vor. Als ich noch jung war und nicht mit dem Herrn ging, war eins meiner schlimmsten Dinge, die mich am meisten genervt haben, die unglaubliche Fähigkeit von mir zu labern ohne Ende. Ich habe Leute damit ungemein genervt. Ich war sogar ein echter Außenseiter wegen dem ständigen Reden. Aber als ich dann irgendwann von Gott den Moment bekommen habe, wo er gesagt hat, hör mal, Ferry, ich möchte, dass du hier mein Wort verkündigst, dass du predigst, ergibt das so plötzlich Sinn. Dieses Schulen des Redens macht es mir möglich, ohne Probleme vor großen Menschenmassen einfach zu sprechen, weil ich es trainiert bin. Es liegt in meiner DNA drin. Da ist eine Linie zu erkennen und er hat mich trainiert. Er ist, wisst ihr, was ich meine? Einem Typen, den er von Kindheit auf an das Reden trainiert hat, da wird er dann nicht irgendwann sagen, so, und für den Rest deines Lebens schweigst du. Das ist ungewöhnlich. Okay, man kann so eine Linie erkennen. Genauso, jetzt letztens hatte ich so eine Jobsuche am Start, die letzten Monate. Ich war in einer Firma, das war gut und Gott hatte mir damals diese Zeit auch gegeben und das war wirklich gut, aber es war extrem hart und es ist mir wirklich auf die Gesundheit geschlagen. So, ich bin ständig stresskrank geworden und nicht gut. Und ich habe irgendwann gesagt, boah Gott, ich kann nicht mehr. Und Gott hat gesagt, warte. Und das ging fast ein Jahr, dieses Warte. Und ich bin da echt fast dran kaputt gegangen. Aber ich habe gedacht, okay, ich habe dann Warte. Das hatte ich damals in mein Gebetstagebuch auch eingeschrieben. Und dann kam ein Punkt, wo es so plötzlich hieß, die Firma baut Stellen ab. Wer möchte freiwillig auf die Liste, die in eine Transfergesellschaft gehen? Und dann, ich habe das glaube ich auch schon mal als Zeugnis gegeben, aber nur ganz kurz. Und dann habe ich dann gesagt, ist das der Moment? Keine Ahnung, ich habe Kind. Familie, ich muss auch irgendwie versorgen. Die Stelle ist zwar knochenhart, aber sie versorgt uns sehr gut. Sie ist auch sicher. Sie wird von Tag zu Tag sicherer, weil ich mein Wissen anhäufe. Und das war Wissen ist in dem Job echt auch Arbeitsplatzsicherheit. Aber es ging nicht mehr. Und ich habe halt auch Freunde gefragt. Und dann hieß es, okay, komm, wir machen das. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, nenn mir mal Zahlen so. Und dann hat man mir direkt einen verbindlichen Wisch hingelegt. Auch wieder so ein Wunder, man hat vergessen, meinen Vorgesetzten zu fragen. Und die Personalabteilung hat direkt mir einen verbindlichen Ding hingelegt, wo ich die Zahlen hatte. Und die haben vergessen, ihn zu fragen, weil es gerade so viel Stress gab. Und dann habe ich mir das durchgerechnet und dachte, ja, das passt, okay, unterschrieben, zack. Und schon war ich in einer Transfergesellschaft. 7 Monate lang. Ich habe mich beworben wie ein Geisteskranker, kein einziges Vorstellungsgespräch gekriegt. Eins mal zwischendurch. Aber es war kurz vor Weihnachten, als ich langsam echt nervös wurde, wo ich sagte, Mann, jetzt muss was passieren, so, jetzt habe ich langsam Stress, bald bin ich arbeitslos, kommt plötzlich eine super Firma um die Ecke, bei der ich mich vor 6 Monaten beworben hatte und sagt, wir haben den Lebenslauf nochmal rausgekrost, die Fachabteilung hat gesagt, der Mann ist interessant, den wollen wir sehen. Was ich nicht wusste, in dieser Firma gab es wohl auch Leute, die gesagt haben, oh, Jesus Freak, was ist das, das stand in meinem Lebenslauf drin, ach komm, wir laden den trotzdem mal ein. Und also da gab es auch ganz viel, was sich so zusammengestellt und gebastelt hat. Und Fakt ist, mit dem letzten Tag der Transfergesellschaft konnte ich diese neue Stelle anfangen. Eine Stelle mit viel besseren Arbeitsbedingungen aus meiner Sicht, die mir viel mehr entspricht, die mir richtig Spaß macht, mit super guten Kollegen, mit dem gleichen Gehalt, weniger Arbeitszeit, der Möglichkeit, mit einem freien Kopf nach Hause zu gehen, unbefristet. Also es ist definitiv besser geworden und ich habe in der Transfergesellschaftszeit weniger Geld verdient, aber die Abfindung hat genau auf den Cent genau gepasst. Als ich mit der neuen Stelle anfing, war nichts mehr von der Abfindung übrig, weil die nur klein war. Aber es war genau so, dass wir einfach durchleben konnten und ich sogar noch 7 Monate zu Hause mit meinem Sohn verbringen konnte. Wahnsinn, oder? Im Nachhinein, ich bin Gott total dankbar, im Nachhinein sehe ich echt so eine Linie durch. Und das war eine harte Zeit, das war auch ein Prozess. Aber ich habe mich schon mal selbstständig gemacht mit dem Herrn und da hat der Herr uns auch versorgt. Und die Erinnerung an das damals hat mich sicher gemacht für den Prozess. Also ich will euch wirklich Mut machen. Wenn ihr nicht wisst, in welche Richtung es geht, dann guckt an eurem Leben lang und verlängert die Linie mal Richtung Zukunft. Welche grobe Richtung ist zu erkennen? Wenn ihr in einem Prozess steht und ihr wisst nicht mehr weiter, dann guckt auf euer Leben und holt euch Sicherheit aus dem, was ihr gemacht habt. Und dann stellt euch einen Kampf, gebt Gott das Leben hin und stellt euch einen Kampf, weil in der Gewissheit, dass er alles zum Guten macht und dass ihr stärker daraus hervorgehen werdet, als ihr das jetzt seid. Amen. Gott, ich danke dir, dass unser Leben dir wichtig ist und dass du ein Gott bist, der der existent ist, der lebt, Halleluja, das haben wir zu Ostern auch wieder erlebt und bekannt. Du lebst und du bist aktiv. Du bist eine Größe in unserem Leben. Du bist ein Parameter, ein großer und wichtiger Parameter in unserem Leben, weil du mitwirkst. Und ich danke dir, dass du in unserem Leben mitwirkst, dass du wirklich unser Schicksal in die Hände nehmen willst und dass du daraus Gold machen willst, dass du uns zu dir hin verwandeln willst, dass du die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, für die wir geschaffen sind, wieder rausbringen willst aus uns. Ich bitte dich, Gott, dass du in den nächsten Tagen uns allen zeigst, oder denen, die das wollen, zeigst, wo wir Prozesse haben, in denen wir stehen geblieben sind, wo wir auf den Treppenstufen leben und wo wir vielleicht nochmal ansetzen sollten mit dir zusammen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Hilfe schenkst und Klugheit und Weisheit in unserem Kampf vorzugehen, in unseren Prozessen vorzugehen, dass du uns auch Leute an die Seite stellst. Und Herr, ich bitte dich, dass du jeden von uns sicher machst für die Zukunft, weil wir wissen, dass du uns trägst und dass niemand uns aus deiner Hand nehmen kann und dass selbst das Schlimmste und selbst der Tod uns ein Gewinn ist, weil wir dann zu dir kommen. Herr, geh mit uns diese Woche, schreib du mit uns Geschichte und schenk uns deinen Frieden. Amen. Sandra?